Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Im 12. Jahrhundert, da hat es in Italien, genauer gesagt in der Stadt Assisi, einen Mann gegeben mit dem Namen Giovanni di Pietro di Bernardone. Dieser Mann ist uns heute bekannt als Franziskus von Assisi. Der Franziskus, das war ein Sohn vom reichen Tuchhändler. Und in seiner Jugend, da hat sich der Franziskus nichts versagt. Er hat alle Vergnügungen bis aufs Äußerste sich gegönnt, hat es genossen. Und sein Ziel, das war, dass er ein ehrenhafter Ritter wird. Bis er eine Begegnung mit Gott hatte, die sein ganzes Leben verändert hat. In dieser Begegnung hat Gott zu ihm gesagt, baue meine Kirche wieder auf, die in Trümmern liegt. Und der Franziskus, der hat gedacht, aha, der hat verstanden, da geht es um Gebäude, hat mal angefangen, Steine zusammenzusuchen und hat mal da angefangen zu renovieren. Bis er dann eines Tages gemerkt hat, dass es Gott gar nicht so sehr um die Gebäude ging, sondern dass es ihm um die Ekklesia ging. Um die Ekklesia, also die Gemeinschaft von Gläubigen. Und diese Begegnung mit Gott, die hat den Franziskus so tief berührt, dass er begonnen hat, sein ganzes Leben auf Christus auszurichten. Er wollte so leben und so sein wie Jesus. In jedem Aspekt von seinem Leben. Und er wollte auch, dass andere Menschen durch ihn Jesus begegnen. Und diese radikale Ausrichtung von seinem Leben, die hat große Kreise gezogen. Schon während seiner Lebenszeit hat es 2000 Männer gegeben, die sich entschieden haben, in diesen neu gegründeten, also in diesen Orden, den er da gegründet hat, neu einzutreten. Und die Kirche, die damalige, die muss er also auch ganz schön beeindruckt haben, weil er wurde schon 2 Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen. Und heute gilt der Franziskus als einer der wichtigsten Männer vom Mittelalter. Und er inspiriert weiterhin viele Menschen. Als ich mich so mit diesem Thema Franziskus von Assisi auseinandersetzen wollte, da habe ich mal in die Homepage von der Bibliothek hier in der Stadt St. Gallen reingeguckt. Da gibt es so um die 200 Bücher, die sich allein mit dem Leben von Franziskus von Assisi beschäftigen. Das zeigt uns, was er für eine wichtige Persönlichkeit war. Und dieser Franziskus, der soll mal gesagt haben, predige immer das Evangelium und wenn notwendig, benutze Worte. Predige immer. Und wenn notwendig, benutze Worte. Der Franziskus, der war sich bewusst, dass auch unser Leben zu unseren Mitmenschen spricht, nicht nur unsere Worte. Ihm war es wichtig, dass die Botschaft des Evangeliums auch durch das Leben von den Christen deutlich wird. Und tatsächlich hat der Lebensstil der Christen in der Verbreitung vom Evangelium eine ganz wichtige Rolle gespielt. Der Autor und Theologe Aaron Milavitsch, der sich 16 Jahre lang mit den wichtigsten Schriften der ersten Christen, der sogenannten Didache, befasst hat, der ist zu diesem Schluss gekommen. Der christliche Glaube verbreitete sich nicht durch Argumente, auch nicht durch Kampagnen, sondern dadurch, dass das transformierende Jesusleben im Leben, in der Haltung und im Dienen seiner Anhänger sichtbar wurde. Viele von uns und vielleicht auch du heute Morgen fragst dich, was ist denn meine Berufung? Und meine Botschaft für dich heute ist, dass du bereits eine Berufung hast. Es gibt einen Grund, warum du heute noch hier auf der Erde bist. Wenn es Gott nur um deine persönliche Errettung gehen würde, dann hätte er dich schon längst mit in den Himmel nehmen können. Aber dein Hiersein hat noch einen Sinn. Dein Leben ist wichtig. Und es geht in deinem Leben nicht nur darum, dass du jeden Tag so gut wie möglich überlebst oder dass du alle Freuden und alle Genüsse mitnimmst, die unsere heutige Spaßgesellschaft dir anzubieten hat, sondern du bist berufen, ein Segen für andere zu sein. Und so wie Gott Abraham berufen hat und zu ihm gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, so beruft Gott auch dich heute mit diesen gleichen Worten. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Leider neigen wir als Christen manchmal dazu, nur diesen ersten Teil von diesem Satz zu hören. Ich will dich segnen. Cool, Herr, segne mich, wunderbar. Kann allen Segen gebrauchen, den du mir geben willst. Und es ist ja auch nichts Schlechtes dabei. Nur, es gibt eben noch einen zweiten Teil, den wir oft übersehen. Da steht, du sollst ein Segen sein. Und so ist auch dieser Spruch entstanden, den wahrscheinlich viele von euch auch kennen. Ich, dich, meiner, mir, Herr, segne alle vier. Und die Wahrheit ist, dass es für uns alle eine Versuchung ist, bei Jesus vor allem die Befriedigung von unseren eigenen Bedürfnissen zu suchen. Aber in diesem zweiten Teil von dem Vers, also in diesem Du sollst ein Segen sein, da geht es darum, dass wir eine Berufung haben für unsere Mitmenschen. Jesus drückt diese Berufung so aus. Es scheint irgendwie die PowerPoint noch weiter. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus drückt diese Berufung so aus. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es dann allen, die im Haus sind. Und weiter fordert Jesus seine Jünger auf, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich sehe hier zwei Dinge in diesem Vers. Zum Ersten, der Text, der spricht nicht von deinem Licht und von deinen Werken. Der Text, der spricht von eurem Licht und von euren Werken. Wir sind also nicht nur individuell berufen, sondern wir haben auch als Kirche eine gemeinsame Berufung. Wir haben die Berufung, den Menschen den Charakter Gottes zu zeigen. Und wir wissen alle, dass dieser Charakter Gottes seine Liebe ist. Und diese Liebe, die ist nicht nur ein warmes Gefühl, das mich so erfüllt, sondern diese Liebe, die will auch praktisch ausgelebt werden. Und der zweite Punkt, es gibt einen Zusammenhang zwischen den guten Werken der Christen und dem, wie Menschen außerhalb der Gemeinde zu Gott stehen. Hier steht nämlich, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gute Werke und das Preisen, das gehört zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich empfinde, da haben wir eine sehr, sehr große Verantwortung auch der Welt gegenüber. Es ist also unsere gemeinsame Aufgabe, den Außenstehenden Gottes Wesen in Wort und in der Tat zu verkündigen. Ich weiß, dass dieser Wortaspekt auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, aber ich möchte ihn heute mal rauslassen und mich nur auf die Tat konzentrieren. Wie wir vorhin schon gesehen haben, da war sich der Franziskus, der war sich bewusst, dass auch unser Leben zu unseren Mitmenschen spricht. Hast du schon mal darüber nachgedacht, welche Botschaft deine Mitmenschen über Jesus bekommen, wenn sie mit dir zusammenleben oder wenn sie dein Leben sehen? Möchte ich mal dazu ermutigen, da mal drüber nachzudenken? Oder wie werden wir als Gemeinde, als Stammi, als Kirche in St. Gallen, wie werden wir da wahrgenommen? Auch das finde ich nachdenkenswürdig. Der Rainer Harter, das ist der Gründer und der Leiter vom Gebetshaus in Freiburg im Schwarzwald, der schreibt in seinem Buch Radical Love, das ich übrigens sehr empfehle, wenn wir Jesu Worte ernst nehmen wollen, müssen wir lernen, die christliche Kirche mit den Augen der Menschen zu sehen, die nicht zu uns gehören. Was sehen sie, wenn sie uns betrachten? Wenn wir ihren Blick einmal bewusst einnehmen, dann erkennen wir, unser Ruf als Kirche ist schlecht. Kirche wird mit so furchtbaren Begriffen wie Missbrauch, Betrug, Egoismus, religiösem Wahn oder Machtgier in Verbindung gebracht. Wir müssen verstehen, dass dies keine Erfindung unserer Gegner ist, mit denen sie uns verleumden wollen, sondern Krankheiten, die auch aufgrund unserer eigenen Gottesferne in unserer Mitte grassieren. Für mich scheint es, dass wir im Westen der Welt oft, unserer Umwelt oft ein Armutszeugnis weitergeben. Arm an Liebe. Das war im Leben Jesu ganz anders. Deswegen möchte ich euch mit euch mal das Leben Jesu in diesem Bereich anschauen. Jesus sagt über sich selbst: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Und dieses Dienen, das ist das Wort Diakonia, von dem auch unser Wort Diakonie heute abgeleitet wird. Wenn wir Jesus' Leben ansehen, dann sehen wir, dass Jesus den Menschen ganzheitlich gedient hat. Jesus hat sich nicht nur für ihre geistlichen Belange interessiert, sondern er hat Menschen auch körperlich geheilt. Er hat für Essen gesorgt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, dass er mal so ein paar Fische auch für seine Jünger grilliert hat. Oder dass er bei der Speisung der 5000 Essen für 5000 Menschen bereitgestellt hat. Und anscheinend hatten die Jünger auch eine Kasse, von der sie den Armen immer wieder etwas gegeben haben. Aber vor allem hat Jesus Menschen Liebe und Annahme vermittelt. In seinen Begegnungen mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten sehen wir, wie er jeden einzelnen Menschen wertschätzt und wie er ihre Nöte wahrnimmt. Jesus sieht jeden Einzelnen. Auch Menschen aus Randgruppen, mit denen andere nichts zu tun haben wollten. Zum Beispiel ein Zachäus, ein Betrüger, ein Zöllner oder die Frau am Jakobsbrunnen, die wohl einen sehr zweifelhaften Ruf auch hatte. Jesus hat diese Menschen und ihre Nöte gesehen. Und gerade dieses Gesehenwerden, das ist so wichtig. Ich mache ja auch Traumaberatung und ich finde es spannend, dass die moderne Traumatherapie sich gerade mit diesem Thema Gesehenwerden auseinandersetzt. So schreibt die Verena König in dem Spiegel-Bestseller Trauma und Beziehung: Menschen beginnen in dem Moment zu heilen, in dem sie sich gesehen fühlen. Mich erinnert es an eine Geschichte aus dem Alten Testament. Als die Hagar, das war die Sklavin von Abraham und von Sarah, die wurde da missbraucht, auch um ein Nachfolger zu zeugen und wurde von der Sarah so schlecht behandelt, dass sie in die Wüste geflohen ist. Und dort in der Wüste, da hatte sie eine lebensverändernde Begegnung mit Gott. Sie nennt Gott nach dieser Begegnung: Du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist spannend, es gibt eigentlich in ihrer Situation äußerlich nicht wirklich eine Veränderung in diesem Moment. Aber trotzdem scheint dieses gesehen zu werden, für sie alles verändert zu haben. Es wird dann sogar in Brunnen danach benannt: Gott des Lebendigen, der mich sieht. Ihr könnt diese Geschichte mal im 1. Mose Kapitel 16 nachlesen. Und so wie Jesus sind auch wir Christen berufen, Menschen zu sehen und ihnen ganzheitlich zu dienen. Jetzt magst du vielleicht sagen: Naja, also inzwischen gibt's da ja nicht mehr so viel zu tun. Unser Staat macht ja schon so vieles. Gerade in den Bereichen Versorgung und Begleitung, da braucht es doch die Kirche gar nicht mehr. Dazu möchte ich sagen, dass erstens staatliche Finanzen sind endlich. Aber der Bedarf nach Unterstützung in unserer individuellen Gesellschaft wird immer größer. Es hat in der Schweiz noch nie so viele Menschen gegeben wie heute, die aufgrund einer psychischen oder körperlichen Problematik auf Unterstützung angewiesen sind. Und staatliche Institutionen, die können zwar Menschen materiell versorgen, Aber kein Staat kann dafür sorgen, dass Bedürfnisse der Menschen nach Beziehung und Annahme gestillt werden. Die Mutter Teresa, die hat mal gesagt, dass die Einsamkeit die Armut der westlichen Welt ist. Und hier hat, glaube ich, der Staat sehr wenig zu bieten. Es gibt also für uns als Kirche immer noch einiges zu tun. Der Rainer Harter, der sagt in seinem Buch Radical Love weiter: Jetzt ist die Zeit, in der diejenigen, die sich als Nachfolger Jesu betrachten, ernst damit machen, das wichtigste Kennzeichen eines Jüngers ganz praktisch auszuleben, den anderen zu lieben. Und der Rainer Harter glaubt, dass an dem sich festmachen wird, ob die Kirche in den nächsten Jahren noch eine Bedeutung hat oder nicht. Und ich glaube, wir alle merken, die Kirche hat hier immer weniger Bedeutung und es bedarf dringend einer Umkehr. Da kommt dann so die Frage auf für mich, wie können wir denn wachsen in unserer Fähigkeit zu lieben? Ich habe da ein paar Tipps für euch. Zuerst mal gestehe ein, dass du Menschen nicht aus eigener Kraft lieben kannst. Ich kapituliere, ich kann es nicht. Aus meiner Kraft, ich habe nicht genug Liebe in mir. Ich möchte euch gern mal noch ein persönliches Beispiel erzählen. Als ich so ein paar Jahre schon gläubig war, da war ich auf einer Evangelisationskonferenz und da ging es um dieses Thema Liebe. Und ich glaube, da hat der Heilige Geist mich wirklich überführt. Und ich hatte plötzlich den Eindruck, wow, ich liebe überhaupt niemanden. Und ich war so gerade darüber im Gespräch mit Gott, als ich plötzlich so eine Hand auf meiner Schulter fühle. Ich drehe mich um und da steht ein Mann, den ich überhaupt nicht kannte, der überhaupt gar nicht wissen konnte, was gerade so in mir vorgeht und sagt zu mir: Du, ich hatte gerade ein Bild, und ich sehe, wie dein Herz aufgeht und wie da lauter rote Rosen rauskommen. Und Menschen werden fasziniert sein von deiner Liebe. Und ich bin immer noch nicht dort, wo ich gern wäre. Aber ich merke, ich bin schon ein ganzes Stück weiter als damals. Und ich wünsche mir und ich möchte diesen Weg gern weitergehen. Im Galater 5, Vers 22, da wird die Liebe als eine Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet. Eine Frucht, die können wir nicht produzieren. Die muss von selber wachsen, durch das Wirken und durch das Leben des Heiligen Geistes in uns. Aber was wir tun können, ist, wir können Bedingungen schaffen, dass diese Frucht wachsen kann. Und was für Bedingungen könnten wir schaffen? Nimm dir immer wieder Zeit, um in der Gemeinschaft mit Gott deinen Liebestank auffüllen zu lassen. Die Zeit mit Gott ist kein Ort, wo du nochmal Leistung bringen musst. Die Zeit mit Gott ist ein Ort, wo du einfach empfangen darfst. Und ich möchte euch einladen, hier auch mal zu experimentieren, was euch dabei hilft, dass ihr wirklich von Gott auch was empfangen könnt. Vielleicht braucht ihr eine schöne Umgebung, vielleicht hilft euch ein Waldspaziergang. Mir hilft es oft, wenn ich einfach mal die Augen zumache und mir einfach vorstelle, ich bin jetzt in der Gegenwart Gottes. Der nächste Punkt, halte an der Wahrheit fest, dass du der von Gott geliebte Sohn oder die von Gott geliebte Tochter bist. Kennt ihr das Gänseblümchen-Orakel? Das Gänseblümchen-Orakel, das ist, wenn du so ein Gänseblümchen nimmst und dann gehst du hin und dann zupfst du immer so ein Blatt weg. Er liebt mich nicht, er liebt mich nicht. Bis es zum Schluss rauskommt, ist jetzt noch ein Blatt da oder nicht? Liebt er mich oder liebt er mich jetzt nicht? Ich glaube, dass viele von uns mit Gott genau dieses Spiel spielen. Es ist heute schönes Wetter, oh, er liebt mich. Morgen ist es vielleicht nicht so schön, er liebt mich nicht. Oder ich habe gerade Erfolg im Leben, im Beruf, er liebt mich. Und plötzlich kommt eine Krankheit oder irgendwas anderes Schwieriges, er liebt mich nicht. Und so gehen wir hin und zurück. Und ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir festhalten, dass wir uns das nicht wegnehmen lassen. Ich bin der von Gott geliebte Mensch. Der Henry Nouwen, das war ein katholischer Priester, der hat gesagt, wir müssen das festhalten für uns. Wir müssen uns radikal definieren als der von Gott geliebte Mensch. Egal, was wir gerade fühlen und egal, wie gerade die Umstände sind. Dann haben wir, glaube ich, eine Chance, das zu erleben, was ihr hier seht auf diesem Bild, nämlich, dass wir gefüllt werden mit der Liebe Gottes und dass die durch uns fließt und weitergehen kann. Als nächster Punkt, setze dich ehrlich mit den Themen auseinander, die dich daran hindern, andere Menschen zu lieben. Bei mir ist es oft so das Verurteilen. Und wenn ich jemanden verurteile, dann kann ich den nicht gleichzeitig lieben. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir uns ehrlich mit diesen Bereichen auseinandersetzen. Was hindert mich, meinen Nächsten zu lieben? Und vielleicht braucht es ein Bekenntnis, vielleicht braucht es ein Bekenntnis vor jemandem anderen, ein Gebet mit jemandem anderen. Oder vielleicht ist es auch mal dran, in der Seelsorge mir diese Sachen ein bisschen tiefer anzugucken. Mir hat es auf jeden Fall geholfen. Und der nächste Punkt, lass dich vom Heiligen Geist führen und frage ihn, wen er durch dich lieben will. Ich finde es ganz spannend, im Leben Jesus zu sehen, dass er sich immer wieder einzelne Personen herausgesucht hat. Zum Beispiel am Teich Bethesda. An diesem Teich Bethesda, da lagen viele Kranke. Warum ist Jesus nicht hingegangen und hat gesagt, also alle aufstehen, alle gesund? Hätte er gekonnt, aber hat er nicht. Er hat genau gewusst, heute bin ich berufen, diesem einen Mann zu dienen. Oder zum Beispiel mit Zachäus. Jesus geht durch die Straßen, da sind Menschenmassen drumherum. Und Jesus sieht den einen, den Zachäus da im Baum und sagt, fang mal an zu kochen, ich komme zu dir. Jesus hat immer gewusst, zu wem er gerade berufen ist. Und ich glaube, auch wir können unter der Führung des Heiligen Geistes herausfinden, wen hat Gott gerade auf dem Herz. Und ich stelle mir das noch spannend vor. Wenn wir alle uns da von Gott führen lassen, zu den Menschen, die gerade auf seinem Herz sind, wie viele Menschen könnten wir da gemeinsam erreichen? Und als letzten Punkt möchte ich dir empfehlen, Lerne etwas über gesunde Grenzen. Es braucht manchmal ganz viel Weisheit zu wissen, was gerade dran ist zu tun und wo es vielleicht auch gerade mal dran ist, Nein zu sagen. Ich bin der Meinung, wenn die Person das selbst für sich tun kann, dann ist es meistens nicht meine Aufgabe. Und ich glaube, wir können uns viele Burnouts ersparen, wenn wir wissen, wo die Grenzen sind, was unser Teil ist und was nicht.